Hallo, schön, dass du da bist. Hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernig und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Andrea Hackenberg-Anfried. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, liebe Andrea.
Danke, Doris. Ich freue mich auch riesig, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, Andrea ist ausgebildete Flow-Birthing-Mentorin und unterstützt Frauen auf ihrem Weg zu einer selbstbewussten und würdevollen Geburt, weil es für sie einen Unterschied macht, wie ein Baby auf diese Welt kommt.
Genau. Und danke für das Intro. Wunderbar. Ja, genau. Das ist eine Mission, die ich im Herzen trage und die raus möchte.
Sehr schön. Ja, ich frage jetzt am Anfang noch mal ein bisschen was zu deiner Kindheit, wie du so aufgewachsen bist. Und dann kommen wir danach auch noch mal auf das, was du jetzt machst, auf deine Gerne. Berufung. Genau, nimm uns doch einfach mal mit so in dein früheres Leben. Wie bist du aufgewachsen als kleines Kind und wo?
Gerne. Also ich bin als Zwilling geboren worden. Das heißt, ich habe eine Zwillingsschwester. Und ja, mit ihr durfte ich sehr lange den Weg mir teilen. Das war wunderschön. In Wien zuerst aufgewachsen, so ländlich. Und ja, hatte eine sehr schöne, behütete Kindheit. Und ja, die Schule hat auch viel Spaß gemacht immer. Und ja, am Land ist es dann so gewesen, wir sind dann, wie ich in die Volksschule kam, also aufs Land gezogen, genau, in ein Haus. Und dort war es dann auch so, ja, wunderschön, also auch die Freiheit zu genießen. Also vorher Wien ist die Großstadt, ja, und am Land draußen ist es doch nochmal etwas anderes, weißt du, so. Und da konnte ich nochmal so bis zur Jugendzeit eigentlich diese Freiheit genießen. Genau, und das war noch gar nicht so mit Gymnasium am Land, bei uns gab es keins und ich musste dann wieder nach Wien pendeln mit Zug eine Stunde, um aufs Gymnasium gehen zu können, genau. Mittlerweile gibt es in dem Örtchen, wo ich gewohnt habe, ein Gymnasium. Und genau, und dann zum Oberstufenrealgymnasium. Also ich habe dann noch in Wien auch maturiert und studiert, weil ja, Wien so eine Großstadt ist, die sehr viele Bereiche abdeckt, genau. Ja, und nach dem Studium ging es dann halt los, so, was will ich werden, was will ich machen. Ne?
Wie war das denn vorher? Also lass uns noch mal kurz in der Schulzeit bleiben. Gab es da irgendwelche besonderen Herausforderungen für dich oder ein eindrückliches Erlebnis, an das du dich da erinnerst?
Da waren so viele. Also ich habe schon gemerkt, dass ich so ein kleiner Freigeist bin. Das merkst du daran, dass du denkst, so, was reden da die Eltern? Die Eltern, ja, die auch. Die Lehrer, das passt mir gar nicht. Und ich war so ein bisschen eine, die aufgemuckt hat und gegen die Lehrer gesprochen hat. Das hat meinen Mitschülern so gut gefallen, dass ich oft Klassensprecher war. Weißt du, so, ja, die traut sich was zu sagen, ja. Das war ich auch dann noch in der Oberstufe Klassensprecherin und dann auch noch in der Barclay auch noch. Also ich habe schon gemerkt, ich habe so Mut. Ja, das ist mir gut in Erinnerung geblieben. Mut zu haben, zu sich zu stehen, etwas den anderen entgegenzusetzen, Autoritäten entgegenzusetzen. Und ich bin mir sicher, das hat meinen Weg sehr geprägt, wo ich auch jetzt bin.
Ja, was glaubst du, wie kommt das dazu, dass du diesen Mut hattest damals?
Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie ich auf die Welt gekommen bin. Alle glauben wahrscheinlich bei Kaiserschnitten, nein. Meine Mama hat es geschafft, dank einer erfahrenen, älteren Hebamme, Zwillinge auf natürliche Art und Weise auf die Welt zu bringen. Und jetzt kommt's. Wir sind vor Mitternacht und über Mitternacht auf die Welt gekommen. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Geburtstag.
Ah, cool.
Und wir liegen 25 Minuten dazwischen und ja, keiner hat einen Stress gemacht. Und ich glaube, ich bin die Zweitgeborene. Und weil mir nie Druck gemacht worden ist, ja, sondern so, wenn du fertig bist, dann kommst du raus und so war es auch. Und diese Gelassenheit, diese Ruhe, und das ist eine innere Stärke, die ich habe. So, ich werde ernst genommen. Ich glaube, das war entscheidend, wie ich auf die Welt kam.
Sehr interessant.
Und als Wassermann bin ich sehr kreativ, freiheitsliebend. Und ich glaube, so die Kombination aus allen macht mich zu dieser Person, die ich bin. Und ich glaube auch, dass ich eine Optimistin bin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, immer schon als Optimistin auf die Welt gekommen zu sein. Du kannst mich nicht mit irgendwas klein machen oder meine Glaubenssätze negativ beeinflussen. Weißt du, was ich meine? So als Optimistin auf die Welt zu kommen, so als,
ja. Wunderschön. Ganz toll. Und wie war es denn so in deiner Jugendzeit? Also, was hast du da so für Erfahrungen gemacht oder Erlebnisse? Oder hast du da auch schon überlegt, was du werden möchtest? Oder hattest du bestimmte Hobbys? Oder wie war das so für dich?
Der Weg damals, der war auch sehr entscheidend. Ich war Leistungsschwimmerin und war in der Schwimmunion und habe festgestellt, durch die Wettkämpfe, dass ich durch meine Ernährung meine Leistung beeinflussen kann. Also ich habe schon damals dieses Wechselspiel kennengelernt. Je nachdem, was ich esse vor einem Wettkampf, desto mehr kann ich meine Leistung steigern. Und das hat mich zu meinem, also ich habe dann begonnen im Eigenstudio mit 15 das zu erforschen, was tut mir gut vom Wettkampf. Da waren ja nur Pausen dazwischen bis zum nächsten Schwimmen. Also da waren oft hintereinander also ich habe teilweise fünfmal schwimmen dürfen am Tag, so nach 500 Metern dann. Ich habe alle Stile auch gekonnt, also alle vier Stile. Also Schwimmstile gibt es Brust, Rücken, Delfin und Kraul oder Freistil. Und ja, und bin durchs Eigenstudium dann zum Schluss gekommen, Ernährungswissenschaften studieren, was ich auch gemacht habe. Aber das hat nichts mit dem jetzt zu tun, was ich jetzt mache. Das ist das war nur der erste Weg. Zu dem, was ich jetzt mache, das ist etwas später geprägt worden, sage ich mal. Da gibt es so Schlüsselerlebnisse, aber jetzt sind wir noch in der jugendlichen Zeit, da war's so. Und was ich noch konnte, irrsinnig gut auf Kinder aufpassen. Ich weiß, damals, so mit 14, habe ich auf die Nachbarskinder aufgepasst, weil ich immer so gut mit Kindern umgehen konnte, ja. Also, und damals habe ich mir gedacht, vielleicht werde ich Hebamme oder meine Eltern immer gemeint, Kindergartenpädagogin passt so gut zu dir, du kannst so gut mit Kindern umgehen, was ich dann auch wurde. Ich habe ja verschiedene Berufe und ja, ich glaube, so die Puzzlesteine, die setzen sich dann so, wenn man älter wird, so immer mehr zusammen, weißt du, zu einem großen Ganzen und man nimmt ja immer was mit.
Ja. Wie war denn der Weg zu den verschiedenen Ausbildungen? Was hast du genau gemacht und in welcher Reihenfolge?
Puh, also ich muss sagen, ich bin eine, die seitdem ich 15 bin, arbeitet. Das heißt, ich habe begonnen mit Ferialpraktiken, überall beworben. Also das war gutes Taschengeld in die Sommerferien. Warum habe ich das gemacht? Meine Eltern haben mich zu nichts gezwungen, wir hatten genug Geld. Es ging darum, dass ich Erfahrung habe, wie das Leben läuft. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich habe in allen Bereichen gearbeitet, die es gibt, ob das jetzt im Sozialwesen ist oder was gab es noch im medizinischen Bereich, als Angestellte, also Buchhaltung. Ich habe in einem Eiscafé verkauft, gekellnert habe ich. Jedes Jahr habe ich einen neuen Ferialjob gehabt und gearbeitet habe ich dann nebenbei neben dem Studium so Studentenjobs, also von Promotion und irgendwelche Sachen austeilen auf der Straße und was habe ich alles gearbeitet? Also wenn man sieht den Lebenslauf so, den ich manchmal mitgehen musste, der war echt lang, also weil ich einfach wissen wollte, wie das Leben läuft, wohin will ich? Will ich in dem Bereich arbeiten oder nicht und habe dann, glaube ich, 10 Jahre lang gesagt, in dem Bereich nicht und das nicht und das nicht, nein, das auch nicht und war ziemlich frustriert, keinen Bereich zu finden, in dem es mir wirklich gefällt. Das war herausfordernd.
Ja. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass dir das nicht gelungen ist, was herauszufinden in den 10 Jahren, weil das ist ja doch schon eine sehr lange Zeit.
Da woher ich immer Geld verdient habe, war es eigentlich egal. Die waren eher so neugierig. Wie machst du das? Wie schaffst du das nebenbei? Irgendwie da was Neues und da was Neues. Die waren eher erstaunt und verwundert, was alles möglich ist, auch in den Ausbildungen. Also ich habe eine Vollzeitausbildung gehabt und habe daneben noch etwas gelernt. Und sie sagen, schlafst du überhaupt? Und ich sage, nein, das wird überbewertet, weil ich immer meinen Kollegen erzählt habe, hast du davon schon gehört? Weißt du das schon? Und sie sagen, das gibt's doch gar nicht. Genau.
Ja, und wie kam es dann dazu, dass du auf den Bereich der Hebamme nochmal zurückgekommen bist? Mhm. Was war denn da so der Auslöser dafür?
Gerne. Also, es war ein Ferialpraktikum im Krankenhaus oder im Klinikum. Und ich durfte 16 Stunden dabei sein, durchgehend. Ja, und habe dann 6 Geburten erlebt und einen Kaiserschnitt. Wow. Und fand das so spannend, dabei zu sein, dass ich gesagt habe, ich möchte ja, in dem Beruf arbeiten, weil es einfach jeden Tag was Neues gab und alles war einzigartig. Jede Geburt ist ja was Einzigartiges und dass jeden Tag etwas Neues ist, das hat mich irrsinnig gereizt. Also nicht so ein 0815-Job, ja, wo du weißt, was du zu tun hast. Und das hat mich interessiert, diese Abwechslung, genau. Und wie ich auf der FH war, habe ich dann gemerkt, ui, wie ist das nochmal mit 24 Stunden Rufbereitschaft nach dem Schichtdienst? Also die Verantwortung ist auch enorm hoch als Hebamme, weil sie hat die medizinische Verantwortung, wenn etwas ist. Und habe dann abgebrochen. Mhm. Was man ja nicht so kennt. Also wenn mir etwas nicht gefällt, dann höre ich auch auf. Mhm. Das habe ich auch in der Gastronomie, wo ich gearbeitet habe, verschiedene Jobs. Habe auch sehr, ja, nicht so schöne Sachen erlebt, ja. Und das hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich auch gekündigt und habe gesagt, na, das passt nicht für mich. Oder wenn die Bezahlung so schlecht war, dass ich gesagt habe, das geht nicht, Leute, das geht einfach nicht. Mhm. Ja.
Also warst du schon immer sehr selbstbewusst und ganz klar, was du willst und was du nicht willst.
Ja. Mhm.
Was war denn so deine größte Herausforderung in deinem Leben?
Gerne. Die ist gar nicht lang her, nämlich es ist tatsächlich der Schritt, den Mut zu haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mein gesamtes familiäres Umfeld ist in einem Job als Angestellter. Keiner hat eine Ahnung, was es heißt, selbstständig zu sein. Ich habe alle Verwandten gefragt, hey, hast du Ahnung, wie das geht, so ein Business aufzubauen? Und alle sagen, nein, und um Gottes Willen, bloß nicht, das ist nicht sicher. Und das ist mit Abstand die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann, wenn man auch als Kind dieses Mindset hat, man muss einen Job haben, um eine sichere Geldquelle zu haben, um die Miete zu zahlen und das ist sicher und da auszusteigen, das ist sehr herausfordernd. Also das hat mir sehr viel Kraft und Energie gekostet. Mut, ja, habe ich eh schon gesagt. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.
Wie hast du es denn geschafft? Was sind da deine Erfolgsgeheimnisse?
Was ist das, was mich am meisten... Ich habe bemerkt, wie es mir selber geht. Ich war davor angestellt, ja. Und das hat mir wirklich Energie geraubt, dieses frühe Aufstehen. Ich hatte Frühdienste, wo ich um 6 Uhr meinen Dienst angetreten habe. Und teilweise bis 6 Uhr gearbeitet habe, nicht durchgehend, aber dann Spätdienst auch hatte. Und dann blieb nichts mehr übrig vom Tag. Und ja, es war alles drumherum hat für mich, die Bedingungen passten nicht für mich, die Bezahlung passte nicht für mich. Und gesundheitlich habe ich dann auch ein Schlüsselerlebnis gehabt, wie man so schön sagt. Und schlussendlich habe ich dann mit meinem Mann gemeinsam es geschafft, der mich ermutigt hat. Zuerst habe ich ihn ermutigt, weil ich gesehen habe, schau, es tut dir auch nicht gut, habe ihn ermutigt zu kündigen und ihn unterstützt, seinen Weg zu finden. Und dann hat er es auch bei mir gemacht, weil er dann die Kraft schon hatte, auch mir zu sagen, hey, schau, mir geht so viel besser. Komm, wir schaffen das zusammen. Und tatsächlich war es dann unsere Beziehung, die uns getragen und gestützt hat, unseren Weg zu gehen. Und ich bin so dankbar, weil zusammen ist man so viel stärker. Und jetzt gründen wir unsere eigene Firma und unser eigenes Business und Online-Business und Akademie. Und wir haben so viele Pläne und ja.
Was macht dein Mann? Also ist er auch in dem Bereich tätig?
Also jetzt sind wir ja als selbstständiger Coach oder Coaches unterwegs. Er hat sich selbst angeeignet, das technische Know-how, um Webseiten zu machen und diese ganzen Sachen, und ist damit eingestiegen. Und dann haben wir herausgefunden, was online überhaupt möglich ist, weil die Kunden ja auch zu ihm gekommen sind und er hat die Webseiten aufgesetzt und das alles gemacht. Und ja, und haben gesagt, wow, das ist so cool, das können wir auch, und machen jetzt unsere Sachen online. Und er ist im Bereich Mannsein, Väterschaft zuständig. Also ich hole die Frauen ab mit meinem Flowbirthing und er die Männer, was ja zusammen halt ein rundes Paket ergibt. Ja, und natürlich schön. Arbeiten wir zusammen, weil ich finde auch, dass bei dem Thema Schwangerschaft auch die Väter abgeholt werden dürfen und ihre Rolle neu definieren dürfen. Was heißt es, Papa zu werden, Papa zu sein? Genau.
Was sind denn die
und
drei?
Und er macht jetzt, glaube ich, auch wieder irgendwas, Entschuldigung, nee, was so ein Männer-Retreat irgendwo. Also er verbindet sich mit Männern und tauscht sich aus und so, ja.
Genau. Was sind denn so die größten drei Kernkompetenzen in eurem Business, die ihr braucht?
Die größten Kern, okay, Mut, Selbstliebe und Selbstbewusstsein, das gehört für mich so ein bisschen zusammen. Und da können so viele Sachen rein. Drei nur? Drei? was könnte noch als Wichtigstes dazu? Lass mich kurz überlegen. Mut, Selbstliebe, Selbst. Und sagen wir mal die Umsetzung, den Mut auch zum Tun, zum Handeln. Sonst bleibst du auf dem Punkt stehen, wo du jetzt bist. Das sind die drei Kernelemente, die ich wirklich so herausheben kann.
Ja, und wie schaffst du es, in die Umsetzung zu gehen?
Durch Erfahrung. Wenn ich nicht hier sein möchte, auf diesem Punkt, dann muss ich etwas tun, um auf einen anderen Punkt zu kommen. Und für mich ist klar, einfach Schritte gehen. Einfach die Schritte gehen zum Punkt hin. Natürlich kann ich unter der warmen, kuscheligen Bettdecke liegen bleiben. Da werde ich aber nichts verändern können. Und zum Glück habe ich ein Herzensprojekt, was mich aufspringen lässt, was mich Energie haben lässt. Das heißt, es ist gar nicht so schwer für mich, da in die Umsetzung zu kommen. Das ist etwas, was ja viele Menschen dann auch erfahren dürfen, wenn sie etwas haben, was sie gern machen, dann stellt sich das gar nicht mehr so. Sie dürfen aufstehen, sie dürfen arbeiten, sie dürfen dem nachgehen.
Wo siehst du dich denn da in den nächsten Jahren?
Also ich würde sagen, so in 5 Jahren. Also dann, wenn ich zu meinen höheren, also zu meinen älteren Ich sprechen würde, würde ich so sagen, ja, hallo Andrea, du hattest heute so einen schönen Tag, du durftest heute wieder Frauen begleiten, zu sich zu finden und eine Stimme für sich zu haben, um zu sagen, was sie wollen bei der Geburt, während der Geburt. Und somit hast du sie und ihr Baby zu einem wunderschönen Erlebnis gebracht und dafür sind sie so dankbar. Ja? Und du fühlst dich so wohl in deinem Haus und mit deinen Kindern, mit dem Mann, und deine Familie ist um dich und ja, du kannst finanziell frei leben. schau, was du geschafft hast, du bist frei und diese Freiheit, die hast du dir erarbeitet und darauf bin ich stolz. Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich. Danke, dass du damals diesen Schritt und diesen Mut gehabt hast, deinem Weg zu gehen, deinem Herzen zu folgen, dich nicht verunsichert lassen hast. Und ich danke dir von Herzen.
Wunderschön. Sagst du dir das jeden Tag oder häufiger?
Ja, das ist tatsächlich etwas, mit dem ich arbeite, diese Sätze. Ich programmiere mich damit. Das Leben ist für mich. Egal was kommt, es geschieht für mich. Und diese Geschenke, die packe ich dann liebevoll aus und schaue sie mir an und versuche einfach zu schauen, was möchte es mir sagen, egal ob das ein großes oder ein kleines Geschenk ist. Manche nennen es die Steinchen am Weg, die Stolpersteinchen, wo man drüber stolpert. Ich nenne es Geschenk, weil es mir so viel Spaß macht, Sachen auszupacken. Und so lässt sich's ein bisschen leichter leben mit den Sachen. Und ich glaube, das ist nur ein Spiel, das Leben. Wie gut spielst du dieses Leben? Weißt
Ja, sehr schön. Was sind denn deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung, die du jemandem
du?
mitgeben würdest?
Wenn es leicht geht, diese Leichtigkeit, das ist eine Strategie, die neu ist, sage ich, weil manche glauben wirklich, man muss hart arbeiten, um dorthin zu kommen, wo man möchte. Nicht zu verwechseln mit gar nichts tun, bitte, sondern mit der Leichtigkeit meine ich, wo man spürt, man hat Energie, wo es leicht geht, wo es nicht so viele Hindernisse gibt und wo man dran steht, so, nein, das will ich nicht, sondern du spürst schon richtig diesen Sog und ja, ich will das machen. Und wie es bei Flow Birthing ist, wenn man im Flow ist, da hat man eine andere Energie. Und dann weiß ich, man ist richtig. Egal in welchem Bereich, ob das jetzt beim Kochen ist oder ich weiß es nicht was, ja, beim Aufräumen. Also ich denke jetzt nur an normale Sachen, an Haushalten. Dann weiß ich, es passt. Also die Leichtigkeit mitnehmen, so als Lebensstrategie, ja. Was gehört noch dazu? Du hast mich gefragt, die drei
Wichtigsten
wichtigsten
Erfolgsstrategien zum Thema Berufung,
Eigenschaften.
wenn jemand seine Berufung finden möchte, genauer.
Ja. Glücklich sein. Frag dich, wenn du aufstehst in der Früh, ja, ist es wert, aufzustehen und meine Energie, die ich habe, diesen Job zu geben? Bin ich auf dieser Welt? Ja. Ich glaube, wir haben alle sowas wie eine Berufung in uns. Wir sind nicht hier, um zu leiden oder nur so aus Spaß. Ja. Sich wirklich zu fragen, warum bin ich hier? Und ich glaube, die kriegt man nicht schnell beantwortet, diese Frage. Weil allein, dass man sie stellt, man öffnet damit Tore oder Möglichkeiten, dass etwas zu einem kommt. Und ich glaube, der Weg ist auch wichtig. So wie ich so viele Berufe durch hatte. Und für mich war es auch okay, dass ich lange nicht wusste, was ich werden will, wo ich hin will. Und ich habe mir diese Freiheit genommen zu sagen, wenn es nicht das ist, dann ist es vielleicht das nächste. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch meine Berufung zu finden. Und auch wenn es vielleicht nicht das hundertprozentige ist, was ich jetzt mache, weil man ändert sich, ja.
Ja, auf jeden
Aber vielleicht
Fall.
ist es in 5 Jahren was anderes, ja. Aber jetzt, momentan ist es das. Und jetzt ist mir gerade das dritte eingefallen durchs Reden. Das eines der wichtigsten Dinge neben, warum steht man auf und die Leichtigkeit, die Berufung zu leben, die sich zu überlegen, was sind die Werte? Also sich selber Werte definieren. Wofür bin ich da? Was sind meine Werte? Will ich Freiheit haben? Will ich finanziell unabhängig sein? Will ich glücklich sein? Ich finde, man muss nicht selbstständig sein, um glücklich zu sein. Ich kenne viele, die in ihrem Job glücklich sind. Und ich finde das total schön. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig, ich glaube, viele denken auch, also ich bin selber erst damit in Berührung gekommen vor ein paar Jahren, so, was, ich habe Werte? Und da habe ich erst für mich selber Werte definieren dürfen. Und das gebe ich jedem mit, mal nachzudenken. Da gibt es ganz, ganz viele Werte. Und die sind nicht gleich bei jedem. Also mein Mann und ich haben nicht dieselben Werte, aber ähnliche. Und ja, sich die immer wieder anzuschauen, die dürfen sich auch verändern. Und ein Ziel zu haben, doch, ein Ziel zu haben, aber da nicht dran starr festhalten. Ja. Ja.
Okay, schön. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du noch unbedingt sagen möchtest zu dem Thema Berufung speziell nochmal oder auch zu dir, zu deinem Weg?
Wie ich zu Flowbirthing gekommen bin, würde ich gerne erzählen.
Ja, sehr gerne.
Das war eben dieses Schlüsselereignis mit meiner ersten Schwangerschaft. Und ich war angestellt. Und ja, wir haben uns auf das Baby sehr gefreut. Und ich wusste sofort, wann ich schwanger war. Das habe ich sofort gespürt. Das war was ganz Besonderes, wenn man bei der Zeugung spürt, dass man schwanger ist. Das war so ein Kribbeln im Bauchnabel. Ich so, ich bin schwanger. Und es hat gestimmt. Und ja, mit der Zeit wurde ich einfach immer müder. Also nach jeder Woche wurde ich immer müder und müder. Und das war irgendwie komisch. Und das war im Sommer, wo ja ich den Dienst hatte, wo ja manche auf Sommerurlaub sind und ja, ich hatte da mehr zu tun als sonst. Und ja, habe nicht auf mich gehört und habe mir gedacht, ja, da musst du jetzt durch und stell dich nicht so an. Und tatsächlich ist es passiert, dass ich mein Baby verloren habe, ja. Also ich habe das dann so festgestellt, dass ich bei der ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, wo ich den Mutter-Kind-Pass bekommen hätte, mir die Ärztin gesagt hat, ich muss mit ihnen reden. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis. Dann habe ich erzählt, ja, ich bin so erschöpft und ich habe Bauchschmerzen und habe dann noch Vorwürfe gekriegt, warum sind sie nicht früh in den Krankenstand gegangen und nicht so. Man hat so eine Verantwortung im Beruf, jetzt den Dienst anzutreten. Es war keiner da. Wer hätte mich vertreten sollen? Alle waren im Urlaub. Und man hat so ein Pflichtbewusstsein. Ja, das wird mir nicht mehr wieder passieren, habe ich gesagt. Also, das war ganz schlimm für mich, Sternenkind-Mama zu werden. Und habe ganz lange gebraucht, um das zu verarbeiten, mein Mann auch. Und tatsächlich hat es 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder schwanger wurde, weil ich einfach nicht bereit war. Ich habe gesagt, das passiert mir nicht mehr und ich mache alles anders, wenn ich wieder schwanger bin. Und ich war noch immer angestellt und wurde schwanger. Und das war im November, wurde ich schwanger. Und nach den Weihnachtsferien kam ich nicht mehr zurück. Habe gesagt, ich hatte auch Schwangerschaftsübelkeit und habe gesagt, nein, das ist mir das nicht wert, noch einmal zu riskieren, dass ein Kind sich entscheidet, anders zu gehen, seinen Weg. Und habe erst verstanden, was es bedeutet, schwanger zu sein. Was bedeutet Schwangerschaft überhaupt? Das habe ich doch, also es hat mich so eiskalt erwischt, muss ich sagen, weil keiner hat davon geredet. Ja, mir war es zwar bewusst so, das Kind kann sich in den ersten 3 Monaten entscheiden. Das ist alles oder nichts Prinzip. Das kannte ich vorher nicht und darüber wurde nicht gesprochen. Und ich so, ja, es trifft sicher die anderen. Und ich habe es irgendwie nicht realisiert, dass es das gibt. Und so eiskalt erwischt. Und, oh, das war echt herausfordernd und ja, das hat mich auch gestärkt. Ich muss sagen, ich bin aus jeder Krise, finde ich, geht mir auch ein bisschen gestärkt wieder heraus. Das hat mich so stark gemacht für mein zweites Kind. Es ist unglaublich, wie man da wächst an solchen Krisen, Herausforderungen, Geschenke, was auch immer. Und habe mich total eingesetzt für mein Baby. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er geblieben ist. Hätte nämlich auch wieder sein können, dass er geht. Darüber musste ich noch diskutieren mit ihm ein bisschen. Ich hatte nämlich zu diesem Zeitpunkt verstanden, dass man mit dem Baby sprechen kann und eine Kommunikation aufbauen kann mit dem Baby. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dann so ein Selbstbewusstsein, so ein Selbstvertrauen in mich als Frau und in meine Gebärkraft hatte, dass ich eine Hausgeburt machen wollte. Das ganze Umfeld war hysterisch. Oh mein Gott, wie fahrlässig. Du kannst auch keine Hausgeburt machen. Und Horrorgeschichten nach der Reihe kamen und Wahnsinn, ja. Egal. Ich hatte eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Hausgeburt und ja, bin froh, dass ich das so gemacht habe, weil ich im Nachhinein dann die Flow-Birth-Mentorin-Ausbildung gemacht habe, um den Frauen zu zeigen, was möglich ist, um sie zu stärken, weil ich selbst erfahren habe. Und ich habe es mir schon geleistet bei meiner ersten Geburt. Also meine Tochter habe ich auch als stille Geburt auf die Welt gebracht. Das war das Vorüben für eine Geburt. Das ist auch eine Mini-Baby-Geburt. Ja? Also läuft genau ab wie eine echte Geburt, nur viel kürzer und mini. Mhm. Und ja, was möglich ist. Und ich brenne für dieses Thema so sehr, weil ich sehe, dass es nicht egal ist, wie Kinder auf die Welt kommen. Da gibt es so viele Studien drüber, was zeigt, dass es eine große Rolle spielt, wie ein Baby auf die Welt kommt und wie es danach als Erwachsener sich verhält und welche Kompetenzen es hat. Ja, das ist alles schon statistisch nachgewiesen. Und auch zu Hausgeburten und es gibt so viele Statistiken da draußen. Also einfach nachlesen, sich erkundigen. Und warum bin ich hier? Um ein Bewusstsein zu schaffen für die Frauen da draußen. Dieses Wissen ist noch nicht in der breiten Masse. Ja. Es gibt die Geburtsvorbereitungskurse, ja, wo eher so das Medizinische gemacht wird. So, wie kommt das Baby? Was tut sich alles? Aber nicht das Emotionale wird so abgeholt. Und dafür bin ich zuständig, so als Mindset-Coach. Ich bin nicht bei der Geburt dabei, ich bin davor zuständig, um ein gutes Mindset hat und gute Glaubenssätze und selbstbewusst ist, der rockt das. Der rockt seine Geburt, egal wo das Kind auf die Welt kommt. Im Krankenhaus, im Taxi, im Flugzeug, zu Hause. Es ist wurscht, wenn die Frau weiß, ich schaffe das mit meinem Kind gemeinsam. Und wenn da medizinisch nichts dagegen spricht, das kann man im Vorfeld abklären natürlich, dann, ja, wünsche ich allen eine schöne Geburtserfahrung und dem Kind einen schönen Start ins Leben.
Ja, sehr spannend. Das ist ja recht unbekannt. Und wie finden denn die Frauen dich? Also wie kommen sie überhaupt auf dich?
Ja, es ist wie ein Sog. Sie fliegen echt zu mir. Es spricht sich herum. Den Frauen gefällt dieses Thema so gut und den Männern auch. Mhm. Auch wenn ich das Männern erzähle, die sagen, wow, toll, ja, bring das raus. Und die erzählen es auch weiter. Und die Frauen kommen einfach durch ins Gespräch und erzählen es weiter. Und bist du nicht die, die da Erfahrung hat? Und die Nachbarin erzählt es in der Ortschaft weiter und dann werde ich angesprochen und ja, starte jetzt auch auf Facebook eine neue Community, die ich jetzt erst aufbaue, die ich rausbringe mit meinem neuen Mentor meiner Seite, um professionell durchzustarten. Also das habe ich jetzt in mich investiert, um da auch wirklich seriös und groß zu arbeiten.
Also über Coaching dann und das Ganze läuft dann überwiegend online, auch in Gruppen denn oder Einzelcoachings? Oder wie machst du das?
Beides. Also ich finde gerade in diesem Thema Schwangerschaft und Geburt profitieren Frauen untereinander in der Gruppe irrsinnig voneinander. Also ich mache beides, 1:1 und Gruppencoaching. Und in der Gruppe ist es so eine nette Dynamik, weil sie oft ähnliche Fragen haben. Und meistens beantworte ich dann ja eine Frage und decke dann gleich mehrere ab. Und untereinander auch so, wow, der geht's genau wie mir. Und das ist so schön, diese Energie und dieser schützende Kreis, der da ist. Und die Frauen trauen sich zu öffnen, weil sie hören, oh, die sagt auch, dass das betrifft mich auch und das ist, ich arbeite so gerne in Gruppen. Ja, das macht ganz viel Spaß und 1:1 auch, wo ich noch individueller auf die Frauen eingehen kann, sie wirklich abholen kann, wo sind sie? Was brauchen sie? Da schauen wir dann ganz genau hin und dann gibt es keinen Komma, weil sie haben sich ja mich ausgesucht. Und dann gehen wir in die Tiefe, richtig in die Tiefe rein. Und zum Schluss sind sie sehr dankbar, weil das transformiert einfach so viel. Gerade in dem Bereich, ich sage es nochmal ganz kurz, um darauf aufmerksam zu machen, wenn man schwanger ist, ist man hochsensibel. Alle Sinne sind 10-mal so gut ausgeprägt. Das dient einfach der Natur, dass die Schwangere, wenn Gefahr kommt, noch so aus der Steinzeit sich in Sicherheit bringen kann. Also sie riecht besser meistens, sie sieht gut, sie hört gut, sie fühlt alles so super sensibel. Und auch wenn man zu ihr was sagt, die Emotionen sind auch natürlich dann etwas ausgeprägt. Daher bitte, alle, die das hören, seid bitte sensibler und achtsamer zu Schwangeren, ja. Das ist ein besonderer Umstand, ja, der einfach schützenswert ist.
Sehr schön.
Genau, das ist auch etwas, was ich beachte in meiner Arbeit, dieses Einfühlsame.
Ja, also besonders spannend finde ich eben halt auch die Auswirkungen auch auf das Kind, also auch hinterher, wie das ganze Kind sich dann entwickeln wird, wie das ganze Leben verlaufen wird. Und was das natürlich auch macht innerhalb der Familie mit der Mutter, mit dem Vater, also mit den Eltern oder auch Geschwistern, das ist ja, gibt ja auch eine komplett neue Lebensqualität einfach. Weil oftmals wissen wir gar nicht, woher kommt irgendwas, wenn es nicht so richtig rund läuft oder ein Kind in Anführungszeichen stört oder überhaupt gar nicht schläft oder schreit und weiß ich nicht. Und da ist dann diese Hilflosigkeit da. Und dann im Vorfeld schon das Ganze umgangen zu sein, eben halt genau dadurch, durch diese Sensibilität, alles, was dazugehört. Das ist so wertvoll. Also das ist ja überhaupt gar nicht bemessbar, sag ich mal. Weil es ist wirklich ein ganzes Leben oder mehrere Leben, die dadurch auch beeinflusst werden. Also es ist natürlich absolut genial, was du da machst. Ganz toll.
Danke.
Schön.
Ja, ich weiß es zu schätzen. Und die Geburtskultur wird revolutioniert.
Toll. Jetzt. Mega, ja, ja, total wichtig. Das ist so gut, dass das in die Welt herauskommt. Es hat sich gelohnt, dass du dran geblieben bist über viele Jahre auch, um deine Berufung zu finden. Und letztendlich hat auch alles dazugehört, alles, was du gemacht hast. Weil ohne dem wärst du ja nicht da, wo du jetzt bist, mit allen Erfahrungen, mit Höhen und Tiefen, die du da ja auch erlebt hast. Und so kannst du dich ja auch sehr gut reinversetzen in die Frauen, in die Schwangeren. Und es ist natürlich toll, dass der Mann das dann auch nochmal mit begleitet. Also, dass die Väter auch noch Teil sind, weil das ist ja auch extrem wichtig.
Genau, es betrifft beide und oft werden wirklich nur die Frauen abgeholt und die Männer stehen dann da so, was ist meine Aufgabe dann, was ja. Mache ich zu tun, dabei sind sie so wertvoll, dieser Fels in der Brandung zu sein und einfach schützend da zu sein und einfach, ja, Frau zu halten. Und ja, das wünsche ich mir auch, dass da den Männern mehr Beachtung geschenkt wird.
Ja, magst du noch mal so in 3 bis 4 Sätzen zusammenfassen, was für dich die wichtigsten Faktoren sind für die Berufung, um sie zu finden und zu leben, um das jetzt auch den Frauen noch mal mit auf den Weg zu geben?
Ja, liebe Frauen da draußen, liebe Menschen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht das wirklich, wirklich gerne, also wo ihr spürt, ein Hobby oder etwas anderes, eine Tätigkeit, die euch Spaß macht, die aber noch nicht da draußen so als Job angeboten wird, etwas ganz was Neues, also wirklich sozusagen ihr seid Menschen der neuen Zeit, ja, und ihr habt einen Beruf, der noch nicht da ist und ihr spürt, es gibt noch keinen Markt dafür und es macht noch keiner und alle sagen, ihr seid verrückt oder so irgendwas, dann liegt es meistens genau richtig, dem nachzugehen. Und die Herausforderung liegt, sich wirklich zu erkundigen, wie geht es? Es gibt so viele Infos online, wo ihr nachschauen könnt, wie geht das? Wie kann man da kleine Schritte machen? Wie beginnt man, eine Gruppe zu machen, eine Facebook-Gruppe oder ja, eine Webseite oder was auch immer? Bitte versucht, den ersten kleinen Schritt zu machen und glaubt an euch. Der erste kleine Schritt ist der wichtigste. Habt den Mut, den ersten Schritt zu machen. Ich feiere jeden von euch, der den Mut hat, heute, der das hört, wann auch immer, etwas für sich zu machen. Also wirklich für sich selber. Niemanden zu gefallen oder Erwartungen zu erfüllen oder seine eigenen Erwartungen, egal welche Erwartungen, weg davon zu gehen und zu sagen, ich bin es mir wert, das zu machen, was mir Spaß macht. Und wenn das ist, irgendwas Banales, ein Bad zu nehmen heute, sich die Zeit für sich zu nehmen. Es beginnt nämlich mit diesen kleinen Schritten. Was wächst und wächst, aber ihr legt damit einen Grundstein. Das ist so wie eine Dynamik, die dann reinkommt. Ja? Macht etwas, was euch Spaß macht, wo ihr das Gefühl habt, es gibt euch Kraft. Nehmt euch die Zeit für euch. Und wenn es 5 Minuten sind, um eine Viertelseite in einem Buch zu lesen. Wirklich, es ist banal. Ein kleiner Schritt. Ja? Oder was fällt mir noch ein? Etwas zu malen. Oder ich weiß es nicht, irgendwas Verrücktes, Schokolade zum Frühstück essen oder so, ich weiß es nicht. Irgendwas, wo sie sagt, ich feiere mich heute für das, was ich mache.
Ja, also einfach mal komplett was anderes machen, als aus dem Alltag auszubrechen. Und ja, und dadurch auch wieder mehr zu sich selbst zu finden und auch sich selbst mehr zu spüren, sich selbst mehr wertzuschätzen dann auch. Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Dankeschön.
Gerne.
Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich auch gerne dir. Magst du uns noch erzählen, wo wir dich oder auch die Zuhörerinnen finden, wie sie am besten auf dich zukommen können?
Ja, danke, Doris. Also, ich bin auf Facebook unter Andrea Hackenberg-Anfried zu finden. Und man schreibt mich so, also Andrea, ganz normal, Hackenberg mit CK, Bindestrich, Anfried mit Fahnen-F und IE und Dora am Schluss, also Anfried. Und ich habe noch was zu verkünden. Es findet dieses Wochenende am 17. und 18. April von 10 bis 19 Uhr der erste Flowbirth Summit statt. Was ist ein Summit? Ein Summit ist eine Ansammlung von verschiedenen Workshops und Sprechstunden und Live-Events, wo wir Flowbirth-Mentoren, ich bin nicht allein, ich bin in einem Team, für euch da sind und ja, euch ganz viel an die Hand geben, an Tool, Techniken und Fragen beantworten, genau. Und ich bin als Speakerin dabei zum Thema Hausgeburt.
Ja, wunderbar. Das wird es wahrscheinlich auch öfter nochmal geben, oder?
Ja.
Genau, wenn da Fragen auftreten, kann sich dann jeder vertrauensvoll an dich wenden für alles, was er braucht. Du hast das vergessen.
Erzähl. Und natürlich in unserer Flowbirth Community, auch ja, auf Facebook, Flowbirth Community, wo ich als Flowbirth Speakerin auch bin. Da haben wir Sprechstunden, die sind Samstagvormittag um 10 Uhr und Talks geben am Dienstag um 19 Uhr. Also da kannst du auch Fragen stellen und ja, da wechseln wir uns ab und da sind wir für euch wirklich da, um Fragen zu beantworten und dazwischen machen wir noch Meditationen und ganz viel andere Sachen.
Ja, wundervoll. Sehr gut. Wir werden es auf jeden Fall auch verlinken, auch deinen Namen, dass man ihn findet, auch mit der Schreibweise, ist ganz selbstverständlich. Ja, dann danke ich dir von Herzen für das inspirierende Interview, dass du uns so sehr auch mit in die Tiefe reingenommen hast, in dein Leben, in dem, was du bewirkst, und ich wünsche dir da weiterhin alles Liebe und von Herzen, dass du noch so viele Frauen erreichen. Und ja, alles, alles Liebe für dich und herzlichen Dank, liebe Andrea.
Ich danke dir von Herzen. Danke, Doris.
Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.